comme beaucoup, j'ai été sidérée d'entendre le président de la République.
Ich war davon sehr überrascht, dass der Präsident entschieden hat, das Parlament aufzulösen. Das hätte er auch nach dem Ergebnis der Europawahlen gar nicht machen müssen. Und das auch noch vor den Olympischen Spielen, das finde ich sehr irritierend.
C'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant.
Ja, und die Irritation der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die lässt sich durchaus nachvollziehen. Schließlich hat Paris ja gerade wirklich genug zu tun mit den Olympischen Spielen, die ab dem 26. Juli dann in der Stadt über die Bühne gehen sollen und für die ja auch allein bei der Eröffnungsfeier schon 600.000 BesucherInnen erwartet werden. Aber nein, jetzt kommen noch Parlamentswahlen dazu, kurzfristig anberaumt von Präsident Emmanuel Macron. Nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei und dem guten Abschneiden von Marine Le Pen und ihrem Rassemblement National bei den Europawahlen. Jetzt am kommenden Sonntag findet bereits der erste Wahlgang statt und es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, dass da tatsächlich gerade einiges zusammenkommt in Frankreich.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo, und über die aktuelle Gemengelage in Frankreich einen Monat vor den Olympischen Spielen und jetzt eine knappe Woche vor den Parlamentswahlen, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christiane Kess. Hallo Christiane.
Hallo.
Christiane, Frankreich steht gerade vor zwei Großereignissen, eine auch logistisch durchaus große Herausforderung, würde ich mal sagen. Läuft das einigermaßen oder beeinträchtigt diese Doppelbelastung die Vorbereitungen dieser ja doch sehr unterschiedlichen Veranstaltungen dann doch?
Also das Thema Olympische Spiele und auch die Vorfreude oder auch der Protest gegen die Spiele wird natürlich überschattet von diesem gerade sehr aufgeregten und polarisierten Wahlkampf. Ein Wahlkampf so kurz wie nie, vor allem für die Kommunen ist das schwierig, denn sie müssen logistisch und zum Großteil auch finanziell diese Parlamentswahl stemmen, müssen innerhalb von kürzester Zeit und auch noch dazu kurz vor Ferienbeginn Wahlhelfer organisieren. Sie müssen teilweise Hochzeitstermine oder Saalbelegungen streichen, weil die Örtlichkeiten oder das Personal für Wahlen gebraucht wird. Die Bürgermeister beschweren sich auch, dass die Zeit zu knapp ist. Aber die Vorbereitung der Olympischen Spiele, die laufen unabhängig davon weiter. Neu ist, dass viele französische Sportler sich gegen den extrem rechten Rassemblement National ausgesprochen haben. Da gibt es ein bisschen eine Diskussion darüber, ob sie das dürfen, weil sie eigentlich zur Neutralität verpflichtet sind. Also das könnte noch ein Thema werden zu den Olympischen Spielen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht.
Irgendwann in den letzten Wochen hieß es ja auch mal, unter Umständen könne man die Olympischen Spiele gar nicht so durchziehen, wie das mal geplant war, wenn denn jetzt der Rassemblement National tatsächlich als Sieger aus diesen Wahlen hervorgehen würde. Aber darin gibt es jetzt, glaube ich, gar nichts zu rütteln. Die Spiele, die werden stattfinden, so oder so. Die Frage ist aber natürlich schon, was für einen Einfluss das auf die Spiele hätte, sollte Le Pens Partei sich tatsächlich im zweiten Wahlgang durchsetzen.
Also die Organisation der Olympischen Spiele ändert sich nicht. Es ändert sich nichts am künstlerischen Teil der Eröffnungsfeier, nichts an der Logistik oder am Sicherheitskonzept. Denn das alles ist lange festgezurrt und zum Teil von den Organisatoren der Olympischen Spiele auch selbst bestimmt. Aber es wird eine Herausforderung für eine neue Regierung. Also nehmen wir mal an, der Rassemblement National würde die tatsächlich stellen. Dann wäre die Regierung zuständig für die Sicherheit, für die neue Regierung, also vor allem der Innenminister dieser neuen Regierung, und das wäre so etwas wie eine Feuertaufe, denn die größte Sorge ist, dass es zu Zwischenfällen kommt, dass die Sicherheit der Spiele gefährdet sein könnte. Da spielt eventuell eine Rolle, dass mit der Regierung des Rassemblement National dann auch Leute, die keinerlei Vorerfahrung mit Regieren haben, plötzlich an diesen Schaltstellen sitzen würden. Aber auch die Bilder von Frankreich, die in die Welt gehen, würden die gleichen bleiben bei einem Regierungswechsel, denn die Repräsentation und die Symbolik bleibt bei dem Präsidenten, also Emmanuel Macron, und er steht ja nicht zur Wahl, sondern die Abgeordneten der Nationalversammlung. Und Macron wird diese rituellen Worte sprechen: Ich erkläre die Spiele für eröffnet.
Laut Umfragen liegt die rechtspopulistische Partei Rassemblement National ja gerade deutlich in Führung mit knapp 36% der Stimmen. Aber es gibt eben auch noch zwei weitere Wahlbündnisse, und wie die sich beim zweiten Wahlgang dann positionieren, das ist zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht vorhersehbar. Darauf gehen wir später auch nochmal ein. In der Zwischenzeit müssen aber die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele weiterlaufen, und das tun sie auch unabhängig von der politischen Gemengelage im Land. Unsere Reporterin Susanne Krause hat sich umgehört, welche Erwartungen mit diesem Sportereignis vor Ort verknüpft werden.
Auch an diesem Tag schieben sich die Autos im Schneckentempo durchs Pariser Zentrum. Seit mehr als 10 Jahren baut die sozialistische Kommunalregierung Paris zur autofreien Stadt um. Busse, Fahrräder und Fußgänger bekommen mehr Platz, Autos immer weniger. Der Verteilungskampf wird sich bei den Olympischen Spielen im Sommer noch verschärfen. Denn dann werden die Austragungsorte in der Innenstadt großräumig abgeriegelt, viele Seinbrücken einfach dicht gemacht. Ein Ausnahmezustand, der erst im September vorbei sein wird, nach Ende der Paralympischen Spiele und dem Abbau aller Arenen und Tribünen. Seit Monaten ruft die Regierung Bewohner daher auf, im Sommer möglichst im Homeoffice zu arbeiten und sich in Paris möglichst zu Fuß oder per Rad fortzubewegen. Denen, die auf ihr Auto nicht verzichten können, will Bertrand Lombert zur Seite stehen. Sein Magazin zum Thema Mobilität läuft samstags im öffentlich-rechtlichen TV-Regionalsender France 3. Stargast Anfang Juni ist
Bonjour Florian Bardon.
Bonjour Bertrand.
Vous êtes coordinateur national des mobilités pour
Florian Bardon, nationaler Koordinator für Mobilitätsfragen bei den Sommerspielen. Vor dem schon abgesperrten Pont Alexandre III gibt er Tipps.
Am besten ist es, die Innenstadt möglichst zu vermeiden, denn da wird sich am meisten abspielen. Als Alternative bietet sich unter anderem die ringförmige Stadtautobahn rund um Paris an.
Schön und gut, unterbricht Moderator Lombert. Nur ab Mitte Juli sei doch auch hier eine Fahrspur für den Olympiabetrieb reserviert. Für Polizei, Krankenwagen und Busse für Athletenteams. Das werde den eh schon zähflüssigen Verkehr noch verschlimmern. Der Verkehr ist in der Tat ein Thema, das die Hauptstadtbevölkerung spaltet, wenn es um die Sommerolympiade geht. Diese zwei älteren Damen sind sich hier einig.
Das wird uns rein gar nichts bringen, außer viel Ärger auf den Straßen. Mir sind die Wettkämpfe Schnuppe. Ich denke nur an alles Unangenehme, das uns droht.
Manche Metrostation wird wochenlang dicht sein. Und während dieser Zeit wird ein Einzelticket doppelt so viel kosten wie jetzt.
Um Zusatzkosten zu vermeiden, empfehlen die Pariser Verkehrsbetriebe, sich vor dem 20. Juli, Stichtag der Erhöhung, einen Vorrat an Einzeltickets anzulegen. Der Preis für Monats- oder Jahreskarten bleibt eh unverändert. Diese Mit-30erin interessiert das Thema aber eh nicht so sehr.
Klar, die Verkehrsprobleme. Aber davon abgesehen wird das ein tolles Ereignis werden, ein Jahrhundertding. Die erste Pariser Olympiade seit 1924. Wir freuen uns riesig. Und gewisse Infrastrukturen werden ja übrig bleiben, genau wie bei den Olympiaden in London und Tokio.
Ein Beispiel in Paris bzw. vor den Stadttoren. Die topmodernen Unterkünfte für die Athletinnen und Athleten errichtet im Departement Seine-Saint-Denis, einer der ärmsten Regionen Frankreichs. Die werden ab Herbst vor allem zu Wohnungen umgebaut, eine Mischung aus Eigentümeranlagen und sozialem Wohnbau.
Und gleich nebenan steht nun ein olympisches Schwimmbad. Da wird für die Bevölkerung eine riesige Lücke geschlossen. Und da sind auch schon weitere Events geplant. Das dürfte Frankreichs Sport richtig Auftrieb geben.
Anfangs war ich sehr skeptisch und sagte mir, im Sommer werde ich Paris verlassen. Je näher nun aber das Datum herannaht, umso begeisterter bin ich. Ich denke, das wird genial, die ganze Welt zu Gast zu haben, aller Herren Länder.
Umgestimmt habe ihn die Feier zur Ankunft der Olympischen Fackel in Marseille, erklärt der Endvierziger.
Die Stimmung war super. Da sind alle Generationen und Kulturen zusammengekommen. Dabei gilt Marseille ja als eine sehr schwierige Stadt, als sozialer Brennpunkt. Doch bei der Feier hat alles prima geklappt, ohne Gewalt. Das macht richtig Lust auf so eine schöne, friedliche Stimmung. Ich hoffe sehr, dass das auch in Paris gelingen wird und dass die olympischen Werte, Liebe, Hoffnung, Brüderlichkeit und Geselligkeit wirklich zum Ausdruck kommen. Damit könnte Paris eine Botschaft der Hoffnung um die ganze Welt tragen. Und das würde uns allen richtig gut tun.
Dass Gerüchten zufolge im Sommer dennoch viele die Seine-Kapitale verlassen wollen, liegt wohl auch an dem Wunsch, richtig Reibach zu machen. Mit dem Vermieten der eigenen Wohnung an Touristen. Allein auf der bekanntesten Plattform Airbnb werden für den Zeitraum der Spiele 145.000 Unterkünfte angeboten. Mehr als doppelt so viele wie im letzten Sommer. Letzten Herbst waren die Preise zur Olympiasaison auf Rekordniveau, das 2,5- bis 8-fache der sonst üblichen Miete. Inzwischen aber zeigt sich, das Angebot übersteigt die Nachfrage. Seither fallen die Preise. Hotelzimmer kosten während der Olympiade aber immer noch das Doppelte des normalen Tarifs. An Pariser Kaffeetresen sorgt aber ein anderes Thema für Diskussionsstoff. Das Rathaus verspricht, die Seine wieder badefähig zu machen. Der indirekte Startschuss. Die Auftaktzeremonie der Olympiade soll erstmals nicht im Stadion stattfinden, sondern auf und in der Seine. Geplant sind dort auch mehrere Wettkämpfe. Anfang Mai im Pariser Osten, neben dem Austerlitz-Bahnhof, im neuen Park zu Füßen des Salpêtrière-Krankenhauses, sind gut 150 Personen versammelt, zumeist Journalisten. Der Anlass? Die offizielle Einweihung eines gigantischen unterirdischen Rückhaltebeckens. Das soll dafür sorgen, dass bei Starkregen kein Dreckwasser aus der Kanalisation in den nahen Fluss schwappt. Das Austerlitzbecken ist ein Pfeiler der Stadtpolitik für eine saubere Seine. Auf der eigens errichteten Tribüne tritt Anne Hidalgo ans Mikrofon. Die Oberbürgermeisterin strahlt über das ganze Gesicht.
Qu'en fait, on allait réaliser notre rêve de gosse.
Wir stehen kurz vor der Erfüllung unser aller Kindertraum. Wer hätte als Stöpke nicht Lust gehabt, im nächsten Fluss oder See zu baden? In meiner Kindheit in Lyon habe ich mich oft mit meinen Schwestern und Freundinnen mitten in der Stadt in der Seine getummelt. In der Seine in Paris ist das Schwimmen aus sanitären Gründen seit 1923 verboten. Seit meinem Amtsantritt habe ich den Wunsch, das zu ändern.
Im vergangenen Jahrzehnt hat Hidalgo diesbezüglich erste Weichen gestellt. Dass es aber plötzlich hoppla hopp voranging, hat nur einen Grund.
Ohne die Olympischen und Paralympischen Spiele hätten wir das nie hingekriegt. Das Projekt verlangt einfach unglaublich viel an Mitteln und an Motivation. Mehr, als wir das als Stadtverwaltung hätten aufbringen können.
Das Projekt Baden in der Seine kostet 1,4 Milliarden Euro. Die stammen vor allem aus den Kassen von Stadt und Staat. Damit wurden unter anderem die Hausboote an die Kanalisation angeschlossen und auch 4 Rückhaltebecken errichtet. Das größte ist das 35 Meter tief im Untergrund erbaute Austerlitzbecken. Es fasst 50.000 Kubikmeter Wasser, so viel wie 20 Olympiaschwimmbäder. All diese Maßnahmen dienen dazu, im kommenden Sommer in der Stadt 3 Seine-Freibäder zu eröffnen.
Il y a encore plein de gens sceptiques, vous savez, les gens qui font nia 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 toute la journée.
Wie immer gäbe es natürlich Nörgler, so kürzlich Hidalgo, die die Machbarkeit des Projekts anzweifelten. Deshalb plant die Oberbürgermeisterin ein hippes Event. Im Juli, vor Beginn der Olympiade, will sie selbst einige Runden in der Seine kraulen.
Natürlich habe ich auch Staatspräsident Emmanuel Macron eingeladen, mir zu folgen. Auch noch einige Überraschungsgäste. Wir können das wirklich kaum erwarten.
Hidalgos Optimismus löst bei der französischen Sektion der Surfrider Foundation viel Skepsis aus. Die Nichtregierungsorganisation engagiert sich für den Schutz der Ozeane und hat so seit September 2023 mehrfach Seine-Wasserproben analysiert.
Donc là, on a un échantillon qui représente uniquement les molécules qu'on retrouve dans la Seine.
Für die Befunde interessieren sich Medien aus aller Welt. So viele, dass die Surfrider-Aktivisten eigens für sie eine Probeaufnahme filmten. Lionel Chelu, Sprecher der Surfrider Foundation in Paris, findet immerhin Zeit für eine Videoschalte.
Aujourd'hui, on a fait 15 prélèvements.
Wir haben über 15 Wasserproben vorliegen und der Großteil weist einen viel zu hohen Anteil der Fäkalienbakterie E. coli auf, teils bis zu 4-mal höher als der zulässige EU-Grenzwert für Badegewässer. Bei unserer letzten Probe war allerdings das Rückhaltebecken an Austerlitz noch nicht in Betrieb. Uns geht es aber auch darum, langfristig zu verfolgen, wie sich die Wasserqualität der Seine entwickelt.
Quand toutes les installations sont ouvertes, quand toutes les travaux sont faits, est-ce qu'il y a un véritable impact?
Es gehe voran, gibt Chelü zu. Die jüngste Probe ergab eine mittlere Wasserqualität. Allerdings seien Bakterien nur ein Aspekt, Chemikalien ein anderer.
Une grande étude a été menée sur les fleuves européens et qui montre que la Seine.
Vor kurzem wurden die Ergebnisse einer großen Studie zur chemischen Belastung der Flüsse in Europa präsentiert. Die meisten, auch die Seine, sind mit sogenannten ewigen Chemikalien, den PFAS, kontaminiert. Die können bei längerem Kontakt potenziell der Gesundheit schaden, bis hin zu Krebs verursachen. Bei der Beurteilung der Badegewässer muss man mehr als nur den Bakteriengehalt prüfen.
Mais ça ne dit rien de la pollution chimique.
So gelangt dank der Pariser Olympischen Spiele manches ins Rampenlicht, was sonst eher ein Schattendasein fristete. Ein Paradebeispiel ist auch der Sektor Économie sociale et solidaire, abgekürzt ESS. Zur sozialen und solidarischen Wirtschaft zählen Start-ups, Genossenschaften, Vereine und Stiftungen, die sich für das gesellschaftliche Wohl engagieren. Meistens geht es um die berufliche Integration benachteiligter Personen, Langzeitarbeitslose, Migrantinnen, Menschen mit Behinderungen. Häufig wird auf Kreislaufwirtschaft gesetzt. Die Pariser Sommerolympiade bietet diesem Sektor nun bewusst eine Bühne. Denn bei deren Vorbereitung wie auch bei den Dienstleistungen während der Spiele sind gut 500 ESS-Einrichtungen im Einsatz. Ein YouTube-Clip stellt einige vor.
Le pavé, on a eu l'opportunité de réaliser 11 000 sièges de gradins composés à 100% de matières recyclées.
Nous avons aménagé les espaces verts de différents sites.
Die Start-up Le Pavé liefert 11.000 Arenasitze aus recyceltem Kunststoff. Der Verein Allage hat die Grünanlagen mehrerer Sportstätten gestaltet. Der Verband Les Cerisiers wird eine Großwäscherei für Athletinnen und Athleten betreiben und der Verein Moulineaux deren Essensreste in Kompost verwandeln. Der Sozialkater sei Dank. Die wurde für die Vorbereitung der Olympiade 2024 vom französischen Arbeitgeberverband und den Gewerkschaften initiiert. Eine Weltpremiere. Die Charte Sociale setzt Quoten für die Olympiabauarbeiten fest. Zum einen, 10% der Arbeitsstunden sind Teilnehmern an ABM-Programmen vorbehalten. Zum anderen, kleinen und mittleren Betrieben sowie Akteuren der Sparte soziale und solidarische Wirtschaft wurde insgesamt 1/4 aller Bauaufträge zugesichert. Eine einmalige Chance für ESS-Unternehmen, sagt Nicolas Perronet.
Donc ça pour nous, ça a été un facteur clé de réussite. Parce que c'est aussi ce qui nous a permis quand on a été voir des grandes entreprises.
Diese Vorgaben waren für uns der Schlüssel zum Erfolg, denn so konnten wir bei Großbetrieben, die einen Teil ihrer Bauarbeiten an Subunternehmen auslagern, auf die soziale Charta pochen und sagen, schauen Sie hier, Sie haben Quoten zu erfüllen. Sie müssen Akteuren der sozialen und solidarischen Wirtschaft Aufträge geben.
Perronet leitet den Verein Les Canaux. Eine Coaching-Plattform für ESS-Akteure, die sich im Rahmen der Sommerspiele bei öffentlichen Ausschreibungen bewerben konnten. Pate der Plattform ist der Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus, Vater des Mikrokreditsystems. Die Charte Sociale bringe viel voran, meint Nicolas Perronet.
Es ist heute angesagt, das Image der Olympischen Spiele aufzupolieren, zu zeigen, dass es bei den Spielen nicht nur um ein paar Wochen Wettkämpfe geht. Sie sind auch wirtschaftlich wichtig, besonders für den Sektor soziale und solidarische Wirtschaft. Denn der bietet lokale Jobs, die sich nicht auslagern lassen.
Ein lichter Saal in einem Gewerbeneubau an der östlichen Stadtgrenze von Paris. Hier ist das Schneideratelier von Hawa au Féminin, ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, obdachlose Frauen gesellschaftlich wieder einzugliedern. Gut 2 Dutzend Angestellte fertigen im Atelier durch Upcycling neue Modekreationen. Gerade bestickt Chandrani Vigamana Badeanzüge, Markenware mit kleinen Fehlern, mit Blumen oder auch Kirschen. Ein Renner, sagt sie lächelnd. Die Mitfünfzigerin stammt aus Sri Lanka, lebte in Paris 10 Jahre auf der Straße und verdankt dem Verein ihr Auskommen und ein Dach über dem Kopf. Letztes Jahr haben Vigamana und ihre Kolleginnen Schlüsselanhänger hergestellt. Aus Nylonbändern, Verschnürungen von Baumaterial, eingesammelt beim Bau der neuen Kulturhalle im armen Pariser Norden, die während der Olympiade als Sportstätte dienen wird.
Damit wurde Material verwertet, das normalerweise weggeworfen wird. Wir haben gut 1000 Schlüsselanhänger produziert. Besucher der Kulturhallenbaustelle haben die als Souvenir bekommen. Das war gar nicht so einfach, die Bänder zu vernähen. Immer wieder sind die Nadeln abgebrochen. Aber wir haben es hingekriegt.
Den Auftrag einheimsen konnte der Verein bei einer öffentlichen Ausschreibung zur Durchführung der Pariser Sommerolympiade. Das habe Hawa au Féminin Türen geöffnet, sagt Vereinsgründerin Hawa Songaré.
On commence maintenant avec la ville de Paris, Disney avec qui on commence à tâter un petit peu le terrain. Donc voilà, on a plusieurs.
Seitdem kommt die Pariser Stadtverwaltung auf uns zu, um ihre Angestellten einzukleiden. Und für den Disney-Park in der Nähe von Paris werden wir vielleicht Bühnenkostüme schneidern. Mit unseren Schlüsselanhängern haben wir bewiesen, dass auch der Bereich soziale und solidarische Wirtschaft Qualitätsarbeit liefert und wettbewerbsfähig ist.
En termes de respect des délais et en termes de qualité.
Auf die Sommerolympiade freuen sich Hawa Songaré und die 2 Dutzend Angestellten sehr. Umso mehr, als die Vereinschefin zu einer der Etappenträgerinnen der Olympischen Fackel in Paris erkoren wurde.
Da gibt es also durchaus einige Menschen in Paris, die sich trotz aller Einschränkungen darauf freuen, dass ihre Stadt im nächsten Monat zum 3. Mal dann in der Geschichte Gastgeber der Olympischen Spiele sein wird. Obwohl, das muss man klar sagen, die Stimmung vermutlich ziemlich dahin sein durfte, wenn jetzt das Rassemblement National von Marine Le Pen sich in den Stichwahlen durchsetzen sollte und die Regierung dann arg nach rechts außen rutschen würde. Wie wahrscheinlich das ist, darüber würde ich jetzt nochmal mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess sprechen. Christiane, die Wahrscheinlichkeit, dass es dem RN dieses Mal vielleicht auch im 2. Wahlgang gelingt, die Stichwahl zu gewinnen, die hat sich ja auch dadurch erhöht, dass sich die konservative Partei Les Républicains zumindest in Teilen dafür ausgesprochen hat, mit dem Rassemblement National gemeinsame Sache zu machen in den Wahlkreisen. Was bedeutet das denn? Also welche Chancen ergeben sich daraus für das rechtspopulistische Lager?
Ja, laut Umfragen ist es so, dass der Rassemblement National weit vorne liegt bei über 30% und dahinter dann mit knapp unter 30% das linke Bündnis Neue Volksfront und erst an 3. Stelle mit etwa 20% die Regierungspartei Renaissance und ihre Verbündeten. Und der Rassemblement National profitiert zusätzlich von etwa 4%, das wird vorausgesagt, den Republikanern, die ein Bündnis mit dem Rassemblement National eingegangen sind. Aber man muss dazu sagen, Parteichef Eric Ciotti hat die rechtsbürgerlichen Les Républicains gesprengt mit diesem Beschluss, sich dem Rassemblement National anzuschließen. Ciotti hat das ohne Absprache mit der restlichen Parteispitze gemacht. Der Rest der Parteiführung versucht, Ciotti loszuwerden. Das ist rechtlich allerdings etwas schwierig. Aus der Fraktion der Nationalversammlung der Republikaner ist nur eine einzige der 61 Abgeordneten Ciotti gefolgt. Der Rest dieser Abgeordneten tritt wieder an, also für seine Wiederwahl für Les Républicains, die sich von der Allianz mit dem Rassemblement National distanzieren.
Die Républicains, das ist ja die alte Partei von General de Gaulle, die verabschieden sich ja eigentlich auch zumindest mit dieser Teilöffnung nach rechts von ihren alten Traditionen, die ja immer eigentlich offen war gegenüber allen politischen Strömungen, oder? Also ist damit der Gaullismus am Ende? Kann man das so sagen?
Das muss man jetzt erstmal abwarten, wie die Wähler auf den Wirbel um diese Partei reagieren. Viele Kandidatinnen, viele Kandidaten von den traditionellen Les Républicains, also die, die keine Allianz mit dem Rassemblement National wollen, sind in ihren Wahlkreisen recht gut verankert. Und das ist wichtig. Gewählt wird in 577 Wahlkreisen in 2 Wahlgängen, einmal am 30. Juni und dann am 7. Juli. Und allein in diesem ersten Wahlgang stehen sich 4000 Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber. In die Stichwahl kommt, wer 12,5% der Stimmen hat. Es ist also möglich, dass sich in diesem zweiten Wahlgang 2 Kandidaten oder auch 3 oder sogar 4 gegenüberstehen. Ja, und dann kommt es darauf an, wer ist gut verankert, wer ist bekannt. Und deswegen ist es in den Umfragen auch so schwierig, das vorherzusehen. Auch Meinungsforscher sagen, die Umfragen für diese Wahl sind nicht so belastbar wie die bei anderen Wahlen.
Auf der linken Seite, das ist ja jetzt auch überraschend, da gibt es nun auch ein Wahlbündnis und das sogar mit der ja doch ziemlich inkompatiblen Partei von Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. Dieses Bündnis, da fragt man sich, hält das überhaupt noch bis zu den Wahlen? Es gab ja im Vorfeld auch schon Streit. Und die Frage ist auch, welche Chancen hat dieses Bündnis überhaupt, sich dann in einem zweiten Wahlgang durchzusetzen? Aktuell kommen die ja auf knapp 30% der Stimmen, was gar nicht so schlecht ist. Aber ob das reicht, ist natürlich schon eine andere Frage.
Ja, es ist auf alle Fälle ein schwieriges Bündnis. Die Unterschiede sind jetzt schon sehr klar. Aktuell gerade die Frage, wer soll Premierminister werden, das ist nicht geklärt worden im Vorfeld. Das will man offen lassen bis nach der Wahl. Aber Jean-Luc Mélenchon spielt sich jetzt gerade in den Vordergrund bei dieser Frage. Er war ja 2022 als Präsidentschaftskandidat für das linkspopulistische LFI, La France Insoumise, in die Stichwahl gekommen. Aber er ist bei weitem nicht mehr so beliebt. Er ist vielen zu radikal geworden. Er hat zur Europawahl eine Kampagne gegen den Gaza-Krieg gefahren, hat sich den Vorwurf des Antisemitismus in diesem Zusammenhang gehandelt und ist innerhalb dieser neuen Volksfront sehr umstritten. Es gibt auch große Unterschiede inhaltlich. Man hat andere Positionen, wenn es geht um die Unterstützung der Ukraine oder zur Atomkraft oder gegenüber der EU. Und das wurde jetzt alles unter den Teppich gekehrt für dieses linke Bündnis. Es ist ganz klar der Versuch, Einigkeit zu zeigen, vor allem mit einem Ziel, eine Brandmauer gegen den Rassemblement National aufzubauen.
Ja, aber wäre es denn dann, um eine rechtspopulistische Regierung zu verhindern, nicht besser gewesen, sich auch perspektivisch mit Macrons Renaissance zusammenzutun? Oder ist man das einfach jetzt zu Recht leid, nachdem man das ja auch schon oft gemacht hat, solche Kompromisse gegen rechts eingegangen ist und damit irgendwie auch das eigene politische Profil verwischt hat?
Ja, also das ist ganz klar, man will dieses linke Profil behalten und im Moment nehmen alle Abstand von den Macronisten, denn es ist relativ klar, dass sie nicht mehr die Mehrheit bekommen. Also das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich auch nicht mehr die Regierung stellen. Der Premierminister Gabriel Attal wirbt zwar im Moment ganz gezielt dafür und sagt, das ist keine Präsidentenwahl. Zum ersten Mal könnten die Franzosen ihren Premierminister mehr oder weniger direkt wählen. Das stimmt natürlich nicht ganz so, aber klar ist, wer am meisten Abgeordnete zusammenbekommt, wird höchstwahrscheinlich den Premierminister stellen. Das ist zumindest immer so üblich. Und das wäre beim Rassemblement National der Parteichef Jordan Bardella. Innerhalb der Regierungspartei Renaissance herrscht nach wie vor ein großes Unverständnis über die Entscheidung von Präsident Macron, die Nationalversammlung aufzulösen. Es ist sogar mittlerweile so schlimm oder steht so schlimm um Macron. Er ist so unbeliebt, dass die Kandidaten und Kandidatinnen, die für die Parlamentswahl für die Regierungspartei Renaissance antreten, nicht einmal mehr auf ihren Flyer ein Foto von Macron drucken lassen wollten. Also selbst da nimmt man Abstand vom Präsidenten.
Also auch in den eigenen Reihen stößt diese Entscheidung Emmanuel Macrons, die Wahlen vorzuziehen, auf wenig Verständnis. Da hat sich der Präsident vermutlich ein wenig verkalkuliert, meint unsere Korrespondentin in Frankreich, Christiane Kess. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und wie es in Frankreich nach diesen Wahlen weitergeht, das werden wir hier in der Weltzeit natürlich auch genau verfolgen und da sicher auch nochmal draufblicken in den nächsten Monaten. In der nächsten Folge geht's hier dann aber erstmal an die Westküste der Vereinigten Staaten, wo vieles leider nicht so rosig läuft, wie sich die dort regierenden Demokraten wohl wünschen würden. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich immer, wenn ihr uns Rückmeldungen, Wünsche oder auch Sternchen hinterlasst in den Podcatchern, die ihr nutzt oder auch unter weltzeit@deutschlandradio.de. Soweit von mir. Tschüss und macht's gut.